So, wir sprechen in diesen Tagen über das Werk Gottes an unserem Herzen. Ein Herz, das Gott fürchtet. Das ist, was nur Gott schaffen kann, was Gott tun möchte. Und was er braucht, ist unsere Willigkeit, unser Einverständnis und unsere Kooperation. Und zu Kooperation gehört, dass wir erst einmal von diesen Verheißungen erfasst sind und sie schätzen und begreifen, das ist eigentlich, was uns fehlt. Das ist eigentlich, was wir brauchen. Ein Herz, das Gott fürchtet, das nicht mehr in Menschengefälligkeit und Menschenfurcht hin und her bewegt wird, sondern es klar ist, dass für Gott stehen kann und dass in dieser Zeit der Verführung und des Abfalls den Standard Gottes wieder aufrichten kann und hinweisen kann, da ist Gott und er ist gut und er ist wunderbar und er tut mächtige Dinge. Halleluja. Gott will ein solches Werk in unseren Herzen tun und er sagt, dazu ist notwendig, dass wir ein bisschen anfangen, unser Leben zu fokussieren und zu disziplinieren und dass wir ihm Zeit geben, ohne dass wir ihm Raum geben für dieses Werk, kann es nicht geschehen, es wird nicht geschehen, während wir mit allem anderen beschäftigt sind, sondern wir müssen auf ihn zugehen, wir müssen ihn suchen, wir müssen auf ihn warten, wir müssen lernen, in der Gegenwart Gottes auszuhalten, ihm unser Herz hinzuhalten und sagen, hier bin ich jetzt. Und jetzt schreibe wieder neu und tiefer, schreibe dein Wort auf die Tafel meines Herzens. Präge mich mit deinem Wort, lass mich gefüllt sein mit deinem Wort, lass dein Wort in mir leben, mit all seinem Feuer, mit all seinem Eifer, mit all seiner Lebenskraft, mit all seiner Inspiration, mit allem Trost und Ermutigung, die in dem Wort Gottes enthalten ist. Lass es in mir wohnen, damit es dann aus mir herauskommen kann, zur richtigen Zeit, auf die richtige Art und Weise. Wir müssen warten auf Gott. Wenn wir mehr Frucht bringen wollen für Gott, müssen wir mehr Zeit verbringen mit ihm. Wir müssen lernen, auf ihn zu warten. Wir müssen lernen, unser Herz ihm zu geben. Und dazu ist notwendig, dass wir in einer ganz klaren Weise, wie ich das heute Nachmittag angefangen habe, ein bisschen zu beschreiben, in einer ganz klaren Weise uns dem Wort Gottes hingeben. Ein Kind Gottes ist jemand, der sich verpflichtet hat, ich werde lernen, dem Wort zu gehorchen. Das ist ein Kind Gottes. Nicht wer Gottesdienste besucht, wer zu Seminare geht, sondern wer sagt, ich will lernen, dem Wort Gottes zu gehorchen. Jakobus sagt, seid nicht nur Hörer des Wortes, sonst betrügt ihr euch selber. Seid Täter des Wortes. Und es beginnt mit den kleinen unscheinbaren Dingen, die wir alle ganz schnell wegdiskutieren und sagen, ach, das kann man auch ganz anders sehen. Nein, Gott ist Gott und Gott hat Recht zu sagen, worum es geht. Und das kleinste Detail, das von Gott kommt, ist nicht unwichtig, sondern weil es von Gott kommt, ist es wichtig. Er ruft uns, dass wir unser Herz hingeben dem Wort Gottes. Und das Wort muss ein tiefes Werk in uns tun. Lass uns einmal zu Hebräer Kapitel 4 gehen. Und hier geht es dann eine Etage tiefer. Die erste Etage ist, wir füllen unser Denken mit dem Wort. Und wenn wir unser Denken gefüllt haben mit dem Wort Gottes, dann handeln wir entsprechend dem Worte Gottes. Ob das die neutestamentliche Taufe ist, ob das die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist, leben in verbindlichen Beziehungen und in Jüngerschaft, leben in einer Weise, wo wir lernen, anderen Menschen, besonders den Geschwistern, zu dienen. Wie auch immer, das sind notwendige Dinge. Ein Lebensstil der Dienerschaft, ein Lebensstil des Gebens, wo wir uns danach ausstrecken. Wir wollen ein Segen sein für andere. Hier in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort Gottes ist scharf, es ist messerscharf und es will ein Werk tun. Es ist durchdringend, und hier kommt das Schlüsselwort in diesem ganzen Vers, bis. Es hat angefangen und es geht tiefer und tiefer und tiefer, bis, das Wort hat ein Ziel, bis redet von einem Ziel. Was ist das Ziel des Wortes Gottes in uns? Das Ziel ist, dass Seele und Geist voneinander getrennt werden. Seele und Geist müssen getrennt werden. Warum? Weil wenn Seele und Geist nicht getrennt wird, dann werden wir ein seelisches Christsein entwickeln, wo wir ein Pseudo-Glauben haben, eine Pseudo-Beziehung zu Jesus. Aber die Merkmale sind nicht da eines wirklichen Lebens in der Hingabe an Gott. Seele und Geist muss getrennt werden. Durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das Wort Gottes will sich mit den tiefsten Tiefen unseres Herzens beschäftigen, wo die Motive sind. Weil wir sollen Gott dienen mit ungeteiltem Herzen. Das heißt, das, was auf unseren Lippen ist, in unseren Gebeten ist, in unseren Liedern ist, das soll dasselbe sein, was in unseren Herzen ist. Und da soll nicht eine andere Agenda sein. Da sollen nicht andere Ziele sein. Und es braucht das Licht Gottes. Und es braucht das Werk Gottes, dass wir überhaupt entdecken, was da für Mogeleien in unserem Herzen sind. Das Wort Gottes sagt, jedem Mann dünkt seinen Weg recht. Jeder denkt von sich, dass er auf dem richtigen Weg ist. Aber das ist der Herr, der die Herzen prüft. Gott selber gibt uns Offenbarung über unser eigenes Herz. Und dann haben wir viel Grund, einfach noch tiefer zu gehen und uns noch entschiedener ihm hinzugeben. Und er ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen, heute würden wir sagen, der Motive des Herzens. Gott beleuchtet unsere fadenscheinigen, klugen, weisen Begründungen, warum in unserem Falle nicht nötig ist zu tun, was das Wort Gottes sagt. Und Gott zeigt uns all diese Entschuldigungen und all diese schönen Ausreden und schönen Erklärungen. Wir nennen das Liebe, wir nennen das Weisheit, wir nennen das Klugheit. All diese schönen Ausreden zerfetzt Gott und sagt, ich bin Gott, tu du, was ich dir geboten habe. Und jedes Mal, wenn wir einen Schritt gehen, jedes Mal, wenn wir tun, was das Wort Gottes sagt, dann geht das Wort tiefer und es trennt Seele und Geist. Und es ist so notwendig, dass dieser Prozess vorankommt, weil wir ein Christsein brauchen aus dem Geist. Weil Gott ist Geist und Gott kannst du nur im Geist kennenlernen, solange du auf der Ebene deiner Seele dich bewegst. Du kannst versuchen, dir eine Beziehung mit Gott vorzustellen. Aber das ist etwas vollkommen anderes, als Gott selber zu begegnen. Gott ist Geist. Und nur im Geist kann man ihn erkennen. Nur im Geist kann man ihn berühren. Nur im Geist kann man von ihm etwas empfangen. Gott ist Geist. Er kommuniziert nicht mit deinem Körper. Er kommuniziert nicht mit deiner Seele. Er will deinen Geist sehen. Er wartet auf deinen Geist und dein Geist muss frei sein von der Umklammerung und von der Belastung der Seele. Er muss frei sein, sich aufzuschwingen in die Höhen, wo Gott ist. Und dazu muss dieses Werk geschehen in uns. Seele und Geist muss voneinander geschieden werden. Und so viele Male erleben wir Dinge in der Seele und wir denken, das ist der Geist Gottes. Und manches Mal mahnt, warnt, leitet, führt und redet der Geist Gottes in uns, in unserem Geist. Und wir denken, ach, das ist nur unsere Seele. So viele Menschen bekommen, wenn die Gegenwart Gottes da ist, bekommen Impulse vom Heiligen Geist. Und der einzige Grund, warum sie nicht nach vorne kommen, ja, ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob das nicht von mir selber ist. Mein guter Rat ist, wenn du nicht sicher bist, dann komm nach vorne und sprich mit einem der Leiter und sag, das habe ich bekommen. Und wenn der sagt, es ist von Gott, dann sag du nicht, nein, ich weiß nicht, sondern dann tust du, was dran ist und dann gibst du dieses Wort. Viele sitzen schon seit Jahren mit irgendwelchen Dingen, die sie bekommen haben. Ja, aber ich weiß nicht, es könnte ja auch von mir sein. Lass andere da hineinschauen, teil anderen mit, was du geträumt hast, was du erlebt hast, was du gehört hast, was du empfangen hast in der Gegenwart Gottes. Und dann werden andere sagen, das ist der Geist Gottes. Das ist der Geist Gottes. Wir müssen lernen, in uns zu unterscheiden zwischen dem Geist, der in unserem Geist wirkt und redet und sich erweist, und zwischen unserer Seele. Und wenn wir dieses nicht auseinander dividieren können, dann werden wir immer verwirrt sein. Und da wird ein Durcheinander sein und eine Unklarheit. So Gott möchte, durch das Wort, was auch genannt ist, das Schwert des Geistes. Das Schwert des Geistes, der Heilige Geist will das Schwert handhaben und will es gebrauchen, diese notwendige Trennung in uns vorzunehmen. Und es ist nicht immer einfach und es ist nicht immer angenehm, aber es befreit uns. Es befreit uns und es bringt uns in neue Dimensionen. Es bringt uns vorwärts. Wir wachsen nicht in der Vollmacht. Wir wachsen nicht in dem Maß, Frucht zu bringen, durch Lernen, 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 sondern dadurch, dass Gottes Geist mehr Raum bekommt in uns. Dadurch wachsen wir. Und das ist nichts Intellektuelles, nichts Akademisches. Das kriegt man nicht aus Büchern. Das kriegt man auch nicht auf Bibelschulen. Das kriegt man nicht, indem man ein Zertifikat vorweist, sondern das bekommt man im Alltag durch Schritte mit Gott. Manche sagen, oh ja, Herr, befreie mich von meiner Menschenfurcht. Und dann gibt Gott dir einen unangenehmen Auftrag, wo du das Gefühl hast, wenn ich das tue, ich werde sterben. Das ist der Geist Gottes, das ist die Antwort auf dein Gebet. Tu es und stirb und dann lebe. Etwas muss in uns sterben, damit wir leben können. Das Alte muss sterben, damit das Neue hervorkommen kann. Manches Mal hat Gott mir Aufträge gegeben und ich bin hingegangen zu Menschen, teilweise als junger Christ, die waren mehr als doppelt so alt wie ich. Und von großem Kaliber. Und Gott schickt mich hin, mich kleinen Neubekehrten, jungen Christen. Und ich soll denen Dinge sagen. Ich sage, Gott, bitte, hier bin ich, schick meinen Bruder. Kennst du diese Art von Gebete? Herr, du musst dich irren, dass ich bin der falsche Adressat für solche Aufträge. Da musst du die Kühnen nehmen, die Starken nehmen, die Sicheren nehmen, die Festen nehmen. Und viele Male, bei vielen Dingen, die ich sagen sollte, Einzelpersonen oder Versammlungen, mir haben die Knie geschlottert. Aber lieber man tut, was man tun soll mit klotternden Knien, als dass man sich weise Gedanken zurechtlegt, warum es jetzt nicht dran wäre, warum es die Stimmung kippen würde. Erlauben wir dem Wort Gottes durch gehorsame Schritte, dass ein Werk in uns passiert. Wir geben uns hin dem Wort. Und wir durchschauen einmal, wie schwach und wie unhaltbar solche Begründungen sind. Ja, das bringt Nachteile für mein persönliches Leben. Ja, Nachfolge bringt kurzfristig Nachteile und langfristig große Vorteile. Gehorsamschritt, ob das Geben ist, ob das kleine Aufträge sind, ob das irgendwelche Dinge sind, die wir tun sollen. Es bringt Nachteile. Wenn du hingehen sollst und sollst deine Schuld bekennen, das ist nicht angenehm. Wenn du zum ersten Mal hingehst und bittest jemanden um Vergebung, das ist nicht einfach. Das ist nicht angenehm. Aber im Laufe der Jahre kann man sich daran gewöhnen. Und es wird einfacher, das zu überwinden. Aber es wird immer eine Überwindung sein. Und wir müssen diese Idee wegtun. Weil Gott gut ist, wird er natürlich aus Güte niemals Wege für mich haben, die schwierig sind. Wir müssen diese Idee als eine religiöse Geschichte erledigen und hinter uns lassen. Nachfolge ist immer Kreuz auf sich nehmen. Und das heißt immer, wir gehen Wege des Sterbens. Und Gott schafft Leben und Gott schafft Vollmacht aus Wege des Sterbens. So baut Gott sein Reich. Nicht durch menschliche kluge Beredsamkeit und kluge Worte. Und wenn der Geist Gottes dann das Wort nimmt und er geht an die Gedanken und die Gesinnungen des Herzens, da können wir dann Dinge über uns entdecken, da staunen wir. Das hätten wir nie für möglich gehalten. Wir wissen, solche Probleme gibt es bei anderen, aber doch nicht bei uns. Paulus redet in 1. Thessalonicher Kapitel 2 von dem Gott, der die Herzen prüft. Und dann redet er von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Anhand der Stelle sagt er, er kann doch gar nicht Diener Christi sein, wenn er noch menschengefällig wäre. Wir müssen frei werden von Menschengefälligkeit. Und dieses Imitat von Glauben in der Seele. Die Seele kann eine Menge nachmachen. Aber was sie nicht nachmachen kann, ist echte Klarheit und echte Kühnheit und echte Freiheit von Menschenfurcht. Das kann die Seele nicht nachmachen. Die Seele kann sogar ein Imitat von Demut hervorbringen. Und für jeden, der einmal die echte Demut des Herrn gesehen und geschmeckt hat, ist das eklig und absolut unakzeptabel. Eine seelische Demut, wohinter der Stolz sich ergötzt. Der Stolz auf seine Kosten kommen will, weil er es gelernt hat, sich so demütig zu präsentieren. Es gibt ein seelisches Imitat von Christsein. Und das ist viel, viel weiter verbreitet, als wir uns es heute vorstellen. Ich habe in den letzten Jahren viele, viele Male, wenn ich über das Wort Gottes gelehrt habe, manchmal vor Hunderten von Leuten, ich habe gefragt, wer hat in den letzten Jahren schon einmal eine Lehre gehört über die Notwendigkeit und die Bedeutung und das Wesen der Trennung von Seele und Geist? Manchmal waren da Hunderte von Leuten und 3, 4, 5 oder 10 Leute haben sich gemeldet. Es wird Zeit, dass wir in die apostolische Lehre hineingehen. Es wird Zeit, dass wir ein Christsein erforschen und entdecken und begehren, wovon die Schrift schreibt. Glauben, wie die Schrift sagt, das hat Verheißung. Da wird Gott mit uns sein. Das ist, was dran ist. Glauben, wie die Schrift sagt. Das Schwert will ran an unser Herz und will Gedanken und Gesinnungen bloßlegen, damit wir ganz klar werden und damit das in Übereinstimmung kommt, was wir sagen und was unser Herz meint. Psalm 19, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein. Die Reden und das Sinnen des Herzens müssen in Übereinstimmung kommen. Dann leben wir ein Leben, dass Gott wohlgefällig ist. Das Reden unseres Mundes und die Gesinnung oder das Sinnen, das Trachten, die Motivation unseres Herzens, das muss in Übereinstimmung kommen. Und das kann nur der Geist Gottes tun, wenn er das Schwert des Geistes führt und arbeitet und schneidet und Dinge bloßlegt, von denen wir keine Ahnung hatten, dass sie da sind. Aber Gott legt nie bloß, um uns zu beschämen oder um zu zeigen, dass wir es nicht wert sind, näher zu kommen und seine Liebe zu erfahren, sondern Gott legt bloß, damit wir noch eine Etage tiefer, wahrhaftiger werden können, gerader werden können, klarer werden können. Ich werde das nie vergessen, als Gott ein neues Kapitel aufschlug und anfing, mit mir durchzugehen, von dem ich keine Ahnung hatte, wie wichtig das ist. Und es begann mit einer ganz interessanten Situation, mit einer Erfahrung. Es begann mit einer ganz harmlosen Frage, die Gott einmal mir gestellt hat. Ich war damals Pastor. Und wir hatten so die Angewohnheit, nach dem Abendgottesdienst mit Freunden dann zusammen in eine Gaststätte zu gehen, eine Pizzeria. Und an einem bestimmten Abend war es auch wieder so geplant, aber ich hatte dann noch Dinge zu tun im Büro und ich sagte, geht ihr nur alle vor und ich erledige meine Sachen. Es war nach einem Gottesdienst und ich war dort dran mit Predigen. Es war ein schöner Gottesdienst, die Gegenwart Gottes war da und wir haben Gott erfahren und es war einfach gut. Und dann gingen sie alle in die Pizzeria und ich musste da im Büro noch Sachen erledigen und habe mich ganz doll beeilt, damit ich dann schnell auch zu ihnen komme. Und als ich alles fertig hatte und aus dem Haus ging und das Haus abschloss, in dem Moment, als ich abgeschlossen hatte und gerade die Stufen darunter ging, ganz deutlich, nicht wie so ein schwacher Eindruck, sondern messerklar, scharf, ganz deutlich, redete jemand in mir. Ich war richtig erschrocken und fragte mich eine ganz simple Frage. Und fragte, Hartwig, warum beeilst du dich so? Das ist ja keine tiefgehende theologische Frage, nicht wahr? Einfach nur, betrifft das äußere Leben, nicht wahr? Aber die Frage war irgendwie so plötzlich und so unerwartet. Und in einem Augenblick, als ich eine Antwort geben wollte auf die Frage, in einem Augenblick fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Der einzige Grund, warum ich mich so beeilte, ich konnte es kaum erwarten, bei meinen Freunden am Tisch zu sitzen, um von ihnen wieder zu hören, was für ein wunderbarer Gottesdienst das war und wie gesalbt der Prediger war, nämlich ich. Ja? Und was das doch alles für eine tolle Sache ist. Und in einem Augenblick sah ich diese ganze Menschengefälligkeit und dieses Gieren nach Lob und nach Anerkennung und Bestätigung. Wenn du eine halbe Stunde vorher mich gefragt hättest, hat dein Dienst irgendwas mit Sehnsucht nach Anerkennung zu tun? Ich so, oh no way, ich bin ein Mann Gottes. Ich kann andere nennen, aber ich niemals. Jedem Manne dünkt sein Weg recht, aber der die Herzen erforscht, ist der Herr. Und wir wissen nur das über unser Herz, was Gott uns offenbart hat. Nicht ein bisschen mehr. Und Gott in seiner Gnade geht nach Salamitaktik vor. Scheibchen für Scheibchen. Weil wenn er uns alles zeigen würde, wir könnten das gar nicht ertragen. Das wäre zu viel. Und mit diesem Ereignis fing an, dass Gott eine Etage tiefer ging und fing mir an zu zeigen, wie sehr mein Dienst verbunden war mit der Sucht nach Anerkennung und Bestätigung und wie sehr ich versucht habe, von Menschen mir meinen Wert zu geben und in Bestätigung von Menschen zu leben. Und das war eine Phase von viel Buße und tiefer Reinigung. Aber bevor das begann, wenn du mich gefragt hättest, sind falsche Motive ein Problem bei dir? Ich hätte gesagt, nein. Du, das weiß ich. Wir wissen nichts über uns. Aber wir können Gott ranlassen. Und wir können beten, wie das David gebetet hat. Lass das Reden meines Mundes und das Trachten meines Herzens wohlgefällig sein. Oder Psalm 139, erforsche mein Herz, prüfe mich, ob ich auf einem Weg des Götzen bin. Also der war so klug zu sagen, da kann es Götzen geben in meinem Leben, von denen ich keine Ahnung habe. Und ich brauche Gott, mir zu zeigen, ob da Götzen sind. Wir heutzutage mit unserem ganz primitiven, völlig unbiblischen Verständnis von Götzendienst, wir sagen, ich schaue mein Leben, keine Götzen weit und breit, alles ist in Ordnung, ich brauche das Gebet nicht zu beten. David wusste mehr über das Herz. Das Herz ist trügerisch, sagt Jeremia. Wer kennt sich damit aus? Aber Gott prüft die Herzen. Und darum geht es. Und wenn wir uns dem Wort Gottes hingeben, dann arbeitet es an uns und es deckt auf und es überführt und es reinigt uns. Halleluja. Und dann sehen wir so manche Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Ich möchte noch einmal zu 2. Timotheus Kapitel 3 zurückgehen. Wir haben dort schon diese Passage gelesen am ersten Abend und wir haben uns Menschen, Gläubige, die aber im Abfall begriffen sind, angeschaut und ihren Lebensstil. Und jetzt möchte ich noch, dass wir sehen aus dem Wort Gottes, warum haben sie keine Kraft, Sünde hinter sich zu lassen? Warum sind all diese Dinge in ihrem Leben, die auch im Leben eines Ungläubigen dort sind? In Vers 7 wird etwas geschrieben dort über ihr inneres Leben. Der Heilige Geist schaut in das Innere. Er schaut auf die Motive des Herzens. Und Paulus sagt hier unter der Leitung des Heiligen Geistes, die immer lernen, 2. Thessalonicher Kapitel 3, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus sagt, wenn wir die Wahrheit suchen, wenn wir in der Wahrheit bleiben, dann werden wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Wahrheit macht frei. Aber diese Leute werden niemals frei werden. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Während sie gleichzeitig lernen, lernen, lernen. Stell dir das mal vor. Das sind nicht die normalen Christen, die sagen, du Sonntag-Gottesdienst genügt mir. Die gehen zu Seminare. Ja, die könnten sogar zur Beilen-Gries-Lehrkonferenz kommen. Die könnten sogar auf eine Bibelschule gehen. Sie lernen und lernen und lernen. Aber häufen nur Kopfwissen an. Und lernen weder ihr eigenes Herz noch Gott kennen, was immer zusammengehört. Wir können nicht Gott in einer tieferen Weise kennenlernen, ohne unser eigenes Herz kennenzulernen und gereinigt zu werden. Sie lernen, aber es ist alles für umsonst. Was für eine traurige Sache. Fahren umsonst zu Konferenzen, sitzen umsonst in Seminare, geben viel Geld aus. Und Paulus sagt, tja, das wird alles nichts nützen. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und natürlich, der Heilige Geist muss jetzt die Frage beantworten. Aber warum denn nicht? Die lernen doch so. Die bemühen sich doch, die strengen sich an. Die tun etwas, was viele andere nicht tun. Sie geben ihre Zeit, sie investieren Geld, sie sitzen dort und sie hören. Da muss doch ein Ergebnis sein. Paulus sagt, da wird kein Ergebnis sein und er erklärt den Grund. In Vers 8, auf die Weise wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Und mit dieser Herzenshaltung ist schon entschieden, der Heilige Geist kann ihnen nicht dienen. Weil Gott gibt Gnade den Demütigen. Aber die, die der Wahrheit widerstehen, sind im Grund ihres Herzens, egal wie demütig sie tun, sie sind stolz. Der Wahrheit zu widerstehen, ist das Wesen des Stolzes. Und diese Menschen widerstehen der Wahrheit. Und deswegen widersteht Gott ihnen. Und er kann und er wird ihnen nicht dienen. Gott widersteht dem Stolzen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Das sagt Petrus und das sagt Jakobus. Das ist ein vollkommen anderes Bild von der Liebe Gottes, als wir uns das vorstellen. Aber das ist das wahre Bild. Gott wird niemals einem stolzen Menschen, der der Wahrheit widersteht, Offenbarungen geben. Und vieles, vieles, was ich so sehe, wenn ich durch die Lande reise, an Prophetie und an Visionen und an Bildern, kommt einfach nur im günstigsten Fall aus der Seele. Im günstigsten Fall aus der Seele. Und je mehr Menschen der Wahrheit widerstehen und sich dann aber ausstrecken nach dem Übernatürlichen und nach den Geistesgaben, umso kurioser und bizarrer und sonderbarer werden diese Offenbarungen, die sie dort haben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, dort finden wir diese wunderbare Passage über den Heiligen Geist und über den möchte ich gleich ein bisschen mehr sprechen, weil das das zweite, ich weiß immer nicht, wie ich es ausdrücken soll, Element oder das zweite, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, worauf wir achten sollen, wenn Gott an unser Herz arbeiten soll. Das ist das Wort und es ist der Geist. Das Wort und der Geist, die beiden zusammen. Aber hier in Kapitel 2, Vers 14, dort heißt es, ein natürlicher Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Er nimmt es nicht an. Warum nicht? Er kann es nicht erkennen. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und dieses Wort natürlich, das hier steht in meiner Elberfelder Übersetzung. In anderen Übersetzungen, glaube ich, wird es anders genannt. Aber was dieses Wort eigentlich bedeutet, ich verstehe gar nicht, warum sie es nicht so übersetzt haben, wie es bedeutet im Griechischen. Es bedeutet ein seelischer Mensch. Ein seelischer Mensch. Was ist ein seelischer Mensch? Das ist ein Christ, von Neuem geboren. Aber er ist niemals gehorsam Schritte gegangen. Er ist immer eigener Weisheit gefolgt. Ist jedem Leid aus dem Weg gegangen. Mit klugen Erklärungen, mit Weisheit, mit Liebe hat er immer wieder sich durchgemogelt. Und darauf geachtet, keine Wege des Schmerzens, der Demütigung, des Leidens und des Zerbruches zu gehen. Und deswegen konnte das Wort Gottes nicht Seele und Geist trennen. Und er wird von der Seele bestimmt. Denkt aber gleichzeitig, dass er sehr geistlich ist. Ein seelischer Mensch kann nichts verstehen. Wir müssen wieder ein Christsein entdecken im Wort Gottes. Und ihr, die ihr beauftragt seid, zu verkündigen und zu lehren, ihr müsst wieder ein Evangelium predigen, das das Schwert an das Herz heranlässt. Ein Evangelium, das Menschen in Berührung bringt mit der schneidenden Wirkung des Wortes. Das trennt zwischen Lüge und Wahrheit und damit auch zwischen Seele und Geist. Lüge und Wahrheit müssen voneinander getrennt werden. Das ist, was der Lehrdienst der Apostel war. Schau die Briefe an. Sie haben nicht nur die netten Dinge gesagt, sondern sie haben auch die gar nicht netten Dinge gesagt. Sie haben positive Beispiele gebracht und sie haben negative Beispiele gebracht. Und sie haben Beispiele gebracht von Menschen oder zum Beispiel von Israel, die gescheitert sind, damit wir daran lernen und sagen, das ist uns zum Vorbild und zur Ermahnung aufgeschrieben. Und heute erzählt man, ja Bruder, du musst erbaulich predigen, du musst nur ermutigen. Du erwartest auch nicht von deinem Zahnarzt, dass er dich nur ermutigt. Er schaut rein und da sind Karies, Horrormeldungen ohne Ende und da muss überall gebohrt werden. Und er sagt, also es ist alles in Ordnung, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Das machst du ein paar Jahre und dann brauchst du ein Gebiss. Und dann klagst du deinen Zahnarzt an, warum hat er mir nicht die Wahrheit gesagt? Keiner will zu einem Zahnarzt, der einen belügt, weil hinterher zahlen wir doch den Preis. Amen. Oder ist es hier anders? Und wir brauchen eine Verkündigung, die die Axt an die Wurzel legt. Wir brauchen eine Verkündigung, die Menschen hilft, mit dem Kreuz in Berührung zu kommen. Wenn da seelische Weisheit ist, dann kann das alles sehr erbaulich klingen, alles sehr nett sein, alles sehr schön sein. Aber was tut die Beredsamkeit, die Weisheit aus der Seele? Paulus sagt es in 1. Korinther, es verdeckt das Kreuz. Das heißt, in der ganzen Verkündigung kommen die Leute nirgendwo in Berührung mit dem Kreuz. Und wenn sie nicht in Berührung kommen mit dem Kreuz, kann das Alte nicht hingerichtet werden und sterben. Und wenn das Alte nicht stirbt, kann das Neue nicht hervorkommen. Das Alte muss in den Tod, damit das Neue hervorkommt. Und Verkündiger, die gedrängt sind von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit, können nicht das Kreuz predigen. Sie können das gar nicht, weil die Gemeinde wird sie abstrafen oder absetzen an vielen Stellen. Oder sie werden mickrige Honorare kriegen. Aber wenn du dich auf Gott wirfst und sagst, Gott ist meine Quelle, mir ist egal, ob die mir was geben oder nicht, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe hin, weil Gott mich gerufen hat. Fertig, aus. Manches Mal werde ich betrogen. Und manches Mal werde ich so überreich gesegnet. Und alles gleicht sich immer aus. Und alles passt. Die einen betrügen mich und die nächsten wissen nicht, dass die vorigen mich betrogen haben. Und sie überschütten mich mit Segen. Ich sage, ich habe Hemmung, das anzunehmen. Das ist viel zu viel. Sagen, wir haben den Eindruck. Ich sage, wenn ihr den Eindruck habt, dann tut, was Gott euch sagt. Ich habe den Eindruck, ich soll es nehmen. Und wenn wir von Gott abhängig sind, dann sind wir frei. Dann können wir das ganze Land fahren und wir besuchen 5 Leute und verbringen dann den ganzen Abend oder eine ganze Nacht mit ihnen. Wenn wir nicht mehr nach Menschen Ehre suchen, dann ist uns egal, wie viele Leute da kommen. Ob da wenig oder viel kommen. Hauptsache irgendjemand ist überhaupt da mit einem hungrigen, offenen Herzen, der das Wort haben will. Darum geht es. Wir brauchen wieder Verkündiger, die Gott mehr fürchten als die Menschen. Wir brauchen das. Und weißt du, es ist so, es ist nicht einfach, aber an einem bestimmten Punkt ist dein guter Ruf ruiniert. Und der Berliner sagt, dann lebst du völlig ungeniert. Wenn du erstmal weißt, du bist in der Hand Gottes und Menschen erzählen sowieso schlimme, böse Dinge über dich, dann bist du im Training zu vergeben, du bist ständig am Segnen, weil Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde segnen, aber du bist frei. Du bist nicht käuflich. Und wir brauchen wieder Menschen, die nicht käuflich sind. Für die das nicht ein Beruf ist, sondern eine heilige Verpflichtung. Und die sagen, ich liebe Gott mehr, als dass ich die Reaktionen der Menschen fürchte. Das ist, was wir brauchen. Das ist die einzige Chance, wie noch einmal ein Durchbruch kommen kann in unserem Land. Und es kommt, indem wir Schritte gehen und Gott erlauben zu schneiden und wir rauskommen aus der Abhängigkeit unserer Seele, aus dem Diktat der Seele. Der seelische Mensch versteht überhaupt nichts. Wie viele Male kommen Leute nach der Predigt zu mir und ich merke, sie sind völlig verwirrt und sie haben überhaupt nicht zugehört. Sie haben überhaupt nicht verstanden, was ich gesagt habe. Und sie verdrehen Dinge, weil sie irgendwas hören. Weil man irgendwo einen sensiblen Punkt berührt hat und dann geht die Rakete ab, aber sie verstehen gar nicht, was gesagt worden ist. Oder sie sind so verwirrt, sie spüren nur, es ist unangenehm, ich werde zu einem Gehorsamschritt herausgefordert, den will ich aber nicht gehen. Und am Ende wird das so umgedreht, der Prediger ist gegen mich, der hat mich beleidigt. Das sind seelische Christen. Und seelische Christen erzeugen sehr viel Not. Und du kannst mit ihnen diskutieren ohne Ende. Je länger du diskutierst, umso mehr Verwirrung wird da sein. Das ist ein typisches Merkmal eines seelischen Christen. Er liest, aber er versteht nicht. Er hört, aber hat kein Licht. Das ist ein gefährlicher Zustand. Und die einzige Art und Weise, da rauszukommen, ist nicht noch mehr Bibel lesen, noch mehr Seminare benutzen, sondern sagen, Herr, an welchem Punkt des Gehorsams bin ich abgebogen? Und wenn das bei dir die Taufe ist, wenn das die Geistestaufe ist, wenn das ein Leben in verbindlichen Beziehungen ist, kehr um und sag, das etabliere ich in meinem Leben. Und Gott beauftragt dich, einen Brief zu schreiben, anzurufen, einer Person zu sprechen, jemand etwas zu sagen und du sagst, nee, das kann ich nicht. Wir haben nicht die Aufgabe, bei unangenehmen Aufträgen Gottes darüber nachzudenken, was die Folgen sein könnten. Es ist nicht unsere Aufgabe. Wenn Gott dich ruft, klar, du bemühst dich, es so gerade und so einfach und so lieb wie möglich zu tun. Aber die Verantwortung für die Folgen hat Gott, weil er hat dich geschickt. Du bist sein Bote. Und er wird sich kümmern. Amen. So, wir wollen uns ausstrecken danach, dass der Heilige Geist das Schwert führen darf. Und wir geben uns und sagen, gebrauche es in der Tiefe. Nicht nur als Information, nicht nur um meine Gedanken zu prägen, sondern tiefer zu gehen und mein Herz zu berühren und zu verändern und zu prägen. Halleluja. Und lasst mich noch ein bisschen etwas sagen über diese wunderbare Sache Freundschaft und Gemeinschaft und Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Er will das Schwert führen. Es ist sein Schwert. Es ist das Schwert des Geistes. Wir brauchen das Wort. Und wir brauchen eine Ehrfurcht und eine Hingabe und eine Wertschätzung gegenüber dieser wunderbaren Person, Gott, dem Heiligen Geist. Paulus sagt, die Gemeinschaft des Geistes sei mit euch allen. Alle in Korinth. Und wenn alle in Korinth, dann alle sowieso. Alle sollen die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Alle. Eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Freundschaft, eine Gemeinschaft, wo ein Austausch ist. Koinonia ist geben und nehmen, es ist ein Austausch. Etwas geht hin und her. Du gibst ihm etwas, er gibt dir etwas, es ist ein Austausch. Und wir können diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist einüben, indem wir anfangen, uns zu benehmen, als wäre er eine Person, weil er eine Person ist. Wir sehen ihn nicht, wir haben keine Vorstellung, wie er ist, aber wir können glauben, dass er so ist, wie Jesus ihn beschrieben hat. Das können wir. Jesus hat den Heiligen Geist eingeführt, seinen Jüngern, als er wegging und hat gesagt, ich gehe weg, aber das ist sogar gut für euch. Und es kommt ein anderer. Es kommt ein anderer an meiner Stelle. Und dieses Wort anderer an dieser Stelle, es heißt von der gleichen Art. Ein anderer, aber von der gleichen Art. Genauso wie Jesus wird jetzt der Heilige Geist mit euch sein, sagt er. So wie ich bei euch war, so wird jetzt der Heilige Geist sein. Nur nicht in sichtbarer Gestalt. Und Jesus prophezeit, er sagt, Johannes 14, 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die Begründung, dass wir ihn kennen, ist, dass er in uns wohnt. Was stehen ist, weil er in dir wohnt, weil er dir so nah ist wie niemand sonst, wirst du klug sein und mit ihm Kontakt aufnehmen. Er kann in dir wohnen schon seit vielen Jahren, aber du kennst ihn trotzdem nicht, weil du nicht Kontakt mit ihm aufnimmst, weil du nicht mit ihm redest, weil du dich ihm nicht verneigst vor ihm, weil du dich nicht ihm hingibst, weil du dich nicht bedankst, wenn er dir etwas gibt. Aber wenn wir lernen, den Heiligen Geist als Gott zu ehren, dann werden wir all das tun. Wir werden unsere Not ihm bringen. Wir werden sagen, wie sehr wir ihn brauchen, wie hilflos und wie unnütz wir sind ohne ihn. Absolut unbrauchbar für irgendetwas. Wir können kein Segen sein für andere, ohne dass der Heilige Geist mit uns ist. Wir brauchen ihn so dringend. Jeder Segen, den Gott durch dich gibt für andere, kommt durch den Heiligen Geist. Und wenn wir erleben, er gebraucht uns und er wirkt durch uns und wir sind klug und gehen nach Hause und sonnen uns nicht in unserem Ruhm, so wie ich das damals getan habe. Der Heilige Geist hat mich überführt von meiner Montagssünde. Montag war der Pastorensonntag. Und was habe ich Montag gemacht? Den ganzen Tag nochmal alles Revue passieren lassen und mich darin gesonnt, wie gesalbt ich doch wieder war. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, wie ekelhaft das ist. Und dass ich die Salbung benutze, um mich zu ehren, um mich groß zu machen. Aber der Heilige Geist ist gekommen, um Jesus zu verherrlichen. Nicht einen Menschen, nicht eine Organisation, nicht eine Kirche, sondern Jesus macht er groß und sonst niemanden. Der Heilige Geist macht Jesus groß. Und gewöhn dir das an, wann immer er dich gebraucht hat, durch das Gebet, durch Prophetie, durch Segnung, durch weise Antworten, durch was weiß ich, Ideen, wie er dir etwas gibt, was du weitergeben kannst. Ich lerne eine neue Art des Gebens. Ich gebe gerne und wir geben auch viel. Und wir geben heute mehr als früher unser Jahresgehalt war. Gott hat uns in neue Dimensionen gebracht. Eine neue Art des Gebens lerne ich. Manchmal bekomme ich Umschläge und dann meine Finger sind schon geübt. Die fühlen dann, wie dick der Umschlag ist. Und dann habe ich so meine Schätzungen. Und dann manchmal habe ich so den Impuls, ungeöffnet den Umschlag weiter zu verschenken. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Und dein Fleisch springt im Dreieck. Du hättest wenigstens zählen sollen, du Idiot. Wäre doch genug, wenn du ein Viertel gegeben hättest. Ich meine, 10% ist das Limit, du gibst sowieso dann mehr. Hättest doch, aber was für dich, ich meine, du brauchst doch auch. Das macht Spaß, etwas weiterzugeben, wovon du gar nicht weißt, wie viel das ist, und du gibst es einfach weiter. Halleluja. Wir lernen, wir kommen in neue Dimensionen. Ja. Ich habe auch eine neue Art des Fastens gelernt. Früher Fasten, oh, ich musste wissen, wie viele Tage, bitteschön, möchte der Herr, dass ich faste. Weil das war der Tag X im Kalender, rot angestrichen. Und ganz früher hörte der Tag X nachts um 12 auf. Und 5:05 versammelten wir uns vor dem Kühlschrank und schauten auf die Uhr und sagten, gleich ist unser Fasten zu Ende. Und dann habe ich eine neue Art des Fastens gelernt. Fasten mit offenem Ende. Wo ich faste, weil ich merke, ich soll fasten. Und meine Frau sagt, wie lange willst du fasten? Ich sage, ich weiß nicht. Ich sage dir morgen. Und ich sage dir wieder morgen. Und ich sage dir morgen. Und ich faste so lange, bis ich einen Impuls habe, es ist durch, es ist fertig, die Sache ist durch. Das hätte mein Fleisch nie ertragen. Es will wissen, wie lange muss ich leiden, bitteschön. Wir können immer neue Dinge mit Gott lernen, in neue Dimensionen kommen. Wir hören nicht auf, wir haben gerade erst angefangen, gerade erst begonnen, uns in die Dinge hineinzubegeben des Reiches Gottes. Der Heilige Geist. Ehre ihn, wenn er dich gebraucht. Was immer es ist, ehre ihn. Geh nach Hause, sag Heiliger Geist, wunderbar. Du hast es wieder getan. Du hast gesegnet. Du hast ermutigt. Du hast gewarnt. Du hast ermahnt. Du hast erschüttert. Du hast Jesus groß gemacht. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Du bist der, durch den dieser Segen möglich wurde. Ohne dich, was wäre denn das ohne dich gewesen? Ich kann doch nichts tun ohne ihn. Du kannst nichts tun ohne ihn. Er ist in dir. Und du sollst Gemeinschaft mit ihm haben. Rede zu ihm. Erkläre deine Bedürftigkeit. Sag ihm, wie sehr du ihn brauchst. Mach dir klar, in deinem Leben, in deinem Berufsleben, in deinem Alltagsleben, in deinem Dienst, was könntest du ohne den Heiligen Geist tun? Genau dasselbe, was dein Nachbar tun könnte. Nämlich in geistlichen Dingen null. Nichts. Du kannst nichts tun ohne den Heiligen Geist. Erkenne deine Abhängigkeit. Erkenne deine Hilflosigkeit. Und flehe ihn an, du musst mit mir sein, du musst mitkommen. Sein Name Parakletos bedeutet, der zur Hilfe Herbeigerufene. Und der dann an unserer Seite ist und mit uns geht und mit uns steht. Aber wir sind so klug, wir brauchen ihn nicht zu rufen, weil wir wissen, er ist ja da. Aber der Name ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Wir machen alles so kompliziert und haben so viele Einwände und so viele seltsame Vorstellungen. Das ist ein Hauptgrund, warum ich so gerne nach Zentralasien gehe. Dort ist das Evangelium keine 20 Jahre alt. Ungefähr vor 18 Jahren kam das Evangelium in das Land. Gut, davor gab es deutsche und russische, aber sie haben nicht die Asiaten erreicht, nicht die Kirgisen und nicht die vielen anderen Nationalitäten. Und dann ist die Sowjetunion zerfallen und die Deutschen sind fast alle weg und die Russen laufen auch aus dem Land. Und das Evangelium kam in das Land. Und jetzt gibt es viele zigtausend bekehrte, geisterfüllte Kirgisen. Und auf den Dörfern läuft das Evangelium wie ein Feuer. Und Gott tut Zeichen und Wunder. Und die Leute sind so einfach. Ich habe eine Konferenz erlebt. Und das war nur für Gläubige. Und wir haben denen gesagt, bitte, das ist keine Evangelisation. Keine Fremden mitbringen. Das ist für Gläubige. Wir werden nicht evangelisieren. Wir werden dort lehren über die Dinge des Reiches Gottes. Bring bitte keine ungläubigen Freunde und Verwandte und Nachbarn mit. Die hören einfach nicht. Die bringen die Leute mit und du weißt gar nicht, dass die Ungläubigen da sind. Und mitten in der Anbetung, Ungläubige haben Visionen von Jesus, bekehren sich in der Versammlung ohne Aufruf, ohne evangelistische Botschaft, werden erfüllt vom Heiligen Geist, werden befreit von Dämonen, einfach weil sie in der Gegenwart Gottes sind. Das ist so wunderbar. Und wie viele Male haben wir das erlebt, wenn wir so den Impuls spüren, es ist jetzt nicht dran, jetzt gleich irgendwie ins Wort zu gehen, einfach nur, komm, wir nehmen noch ein bisschen mehr Zeit. In der Stille, wir warten auf den Heiligen Geist. Wir sagen, kommt, wir laden jetzt den Heiligen Geist noch einmal ganz bewusst ein. Wir rufen zu ihm. Und wenn wir ihn anrufen, er wird kommen, weil er der zur Hilfe herbeigerufen ist. Und diese Leute, weil die diesen ganzen theologischen Ballast nicht kennen, die glauben, wenn man den Heiligen Geist anruft, dann kommt er. Und weil die das glauben, dann kommt er. Ach, was ist das für ein Genuss. Man macht gar nichts, man steht einfach nur da und der Heilige Geist geht über die Versammlung. Dämonen fahren einfach so aus, einfach so, einfach so. Und der Schmerz kommt raus, da ist so viel Not in den Familien, so viel Missbrauch, so viel Gewalt, so viel Rohheit und Bosheit. Und der Heilige Geist kommt und der zieht den Schmerz raus. Und Leute manchmal fangen an, aus tiefstem Innersten zu schreien. Nicht ein bisschen zu weinen, zu schreien. Aus tiefstem Innern. Aber das sind nicht dann Dämonen, sondern das ist der Schmerz, der rauskommt. Wenn der Schmerz rauskommt, das ist etwas anderes, als wenn Dämonen gehen. Und wenn der Schmerz raus ist, dann kommt die Heilung. Da kommt das Salböl. Und Menschen sind verloren in der Gegenwart Gottes. Und du siehst sie da stehen, Männer, gestandene kirgisische Männer, weinen wie kleine Jungs. Und dann weißt du, das muss der Heilige Geist sein, weil sonst bringt niemand einem kirgisischen Mann zum Weinen. Und die Frauen, die lieben sehr viel Tusche so auf die Wimpern und so. Ne? Und dann in großen schwarzen Bächen läuft das alles so runter. Wir nennen das Holy Spirit Make-up. Oh, das ist so ein Bild. Die stehen da und sie lachen und weinen. Und die schwarze Farbe rennt da einfach so runter. Oh, ich sage, Heiliger Geist, was für ein Anblick. Das zu sehen, dafür hat sich die 6000 Kilometer Reise gelohnt oder wie viel, 5000 oder keine Ahnung was. Es hat sich gelohnt. Oh, das ist so wunderbar. Du bist da und du heilst Menschen, du setzt Menschen frei. Und die Frauen sind da nicht so gleich so wie hier bei uns. Ach du komm, schnell, wir müssen mal auf Klo. Ich glaube, mir ist ein Tränchen runtergelaufen. Vielleicht ist mein Make-up irgendwie verrutscht. Hat sowieso keinen Wind aufs Klo zu gehen, weil da kein Spiegel ist. So, da bleiben die gleich da. Da bleiben die gleich da. Und man steht einfach daneben und man weiß, Gott hat Regie. Gott hat die Regie. Und wir können nichts machen, wir stehen einfach nur da. Und sind selber ergriffen und so dankbar und sagen, Heiliger Geist, wie wunderbar bist du. Wie belebend, wie erfrischend, wie ermutigend. Was für ein wunderbarer Gott bist du. Einmal machte ich mich fertig zu einer Reise nach Kirgisistan. Sollte eine Woche auf der Bibelschule lehren. Und gerade in den Tagen, als ich meine Sachen zusammenpackte und den Koffer füllte mit den Dingen, in den Tagen der Vorbereitung passierte etwas ganz Schlimmes. Ein Mensch, der mir sehr nah war, dem ich sehr vertraut habe, auf einmal habe ich mitbekommen, ohne dass ich das erforscht habe, aber es kam durch verschiedene Kanäle auf einmal, hat seit 2 Jahren in einer ganz hässlichen Weise hinter meinem Rücken gegen mich intrigiert. Ein Mensch, der mich vertraut hatte. Ich war so getroffen. Ich war so enttäuscht. Ich war so verletzt. Und ich wusste, ich muss jetzt nach Kirgisistan fliegen. Und ich soll dort eine Woche dort lehren. Ich dachte, was ich brauche, ist ein Sanatorium. Das das ist unmöglich, dass ich jetzt zum Dienst gehe. Ich kann da hinfahren, die können eine Woche für mich beten, vielleicht geht es mir dann besser. Aber ich kann nicht da jetzt hingehen und dienen. Und doch musst du. Was soll ich, eine E-Mail hinschicken und sagen, ich habe Seelenschmerz, ich komme nicht? Das kann man nicht machen. Habe ich gesagt, Heiliger Geist, der Flug geht so und so viele Stunden. Ich musste da einen Umweg machen über London, Berlin, London, London, Bishkek. Das dauert so und so viele Stunden. Die Stunden sind deine. Tröste mich, komm und tröste mich. Und dann saß ich im Flugzeug und habe gewusst, wenn der Heilige Geist nicht kommt und mich tröstet, dann erleben sie da auf dem Flughafen einen Wrack und sagen, was, der will uns dienen eine Woche? Was will denn der uns erzählen? Und dann kam der Heilige Geist und hat mich so ermutigt und hat mich so getröstet. Und als ich da ankam, ich war schon wieder einigermaßen wiederhergestellt, sodass ich sagte, okay, die erste Session, die kann ich überleben. Und dann müssen wir weiterschauen. Und dann in der Nacht, Nacht für Nacht kam der Heilige Geist, hat mich an das Herz des Vaters gezogen, hat mir die Liebe Gottes wieder ganz neu gezeigt und ich lag wach stundenlang, ich wollte nicht schlafen, weil ich mich badete in der Liebe Gottes. Oh, nach einer Woche, ich war so fit und so aufgebaut wieder. Halleluja. Der Tröster ist real. Aber wir können den Tröster nur erleben, wenn wir die vielen Trösterchen wegschicken. Verstehst du, was ich meine? Wir haben so viele Mittel, uns zu trösten. Mitleid von Menschen, Schokolade, Kaufrausch, Technikkram, irgendwelchen Quark, der uns entweder dick macht oder uns arm macht oder sonst irgendwas. Und am Ende sind wir doch nicht wirklich getröstet. Ich kenne eine liebe Schwester, die hat gesagt, jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, muss ich in die Stadt gehen und eine Bluse kaufen. Ja, jetzt hat sie so viele Blusen, dass sie sich einen Schrank kaufen muss, um die anderen Blusen alle unterzubringen. Und viele Blusen hat sie noch nie in ihrem Leben angehabt, weil sie so viele Blusen hat. Da können Männer nur müde drüber lächeln. Aber Männer haben genauso ein Spleen. Einmal kam ein Mann zu mir mit seiner Frau und sagte, bete für uns. Ich habe gehört, Gott gebraucht dich mit Finanzen und du segnest auch Leute, dass finanziell was passiert. Oh, wir brauchen einen Segen auf die Finanzen. Kannst du für uns beten? Und ich sage, ja, ich bete gerne, weil ich weiß, dass Gott segnet. Und das Maß der Versorgung Gottes ist Überfluss. Das heißt, ein bisschen mehr, als du brauchst. Das ist normal für Gott. Und ich wollte beten. Und in dem Moment hatte ich einen Impuls, nein. Bete noch nicht, stell noch eine Frage. Und ich fragte, ja, also pass mal auf, bevor ich jetzt bete für eure Finanzen. Erklär mir mal, wie kommt eure Finanznot überhaupt zustande? So eine gute Frage, nicht wahr? Wäre ich aber gar nicht drauf gekommen, aber der Heilige Geist hat mir einen Impuls gegeben. Da sagt der Bruder, ach weißt du, das ist so, ich habe so eine kleine Schwäche. Ich sage, wie geht denn diese Schwäche? Ja, jedes Mal, wenn es ein neues Computermodell auf dem Markt gibt, muss ich hingehen und den kaufen. Ich sage, so, das nennst du eine kleine Schwäche. Ja, und deswegen sind wir in den Miesen. Weil natürlich sogar, wenn die Schulden schon da sind, muss immer noch der neue Computer gekauft werden. Und dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich hier machen? Was soll ich jetzt tun? Und der Herr gab mir eine Idee. Ich sage, pass auf, ich bete für einen finanziellen Durchbruch unter einer Bedingung. Du wirst jetzt hier vor deiner Frau und vor mir dich festlegen, nie wieder irgendein Dingsbums zu kaufen, ohne dass sie ja sagt. Du wirst dich in finanziellen Dingen total ihr unterordnen. Der schaute mich mit solchen großen Augen an. Wahrscheinlich dachte der, was ist das für eine Irrlehre? Sich der Frau unterzuordnen. Wo kommen wir denn dahin? Steht doch genau andersrum im Wort. Manche Leute wollen gerne von ihren Sachen geheilt werden, ohne ihr Leben zu verändern. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und der Heilige Geist weiß alles. Der Heilige Geist weiß alles. Und er will durch dich Menschen wachrütteln und Menschen zeigen, dass da etwas passieren muss, dass da etwas in Ordnung gebracht werden muss, dass da sich etwas verändern muss. Und er weiß, was die Menschen brauchen. Und er will es durch dich geben. Er will durch dich fließen. Aber wenn du ihn in der Stille nicht kennenlernst, wie willst du ihn kennenlernen, wenn er im Meeting dir auf die Schulter klopft und sagt, hallo, jetzt bist du dran, jetzt kommt dein Auftritt, du wirst jetzt prophezeien, du wirst jetzt das tun, du wirst das sagen, du wirst es gar nicht mitkriegen. Wir müssen bekannt werden mit ihm. Wir müssen ihn kennen. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Gott, der Heilige Geist, wohnt in dir. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann empfehle ich dir mal folgende Übung. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Setz dich zu Hause in einen bequemen Sessel. Schalte Ablenkung aus. Und dann fang an, zu dem, der da drin wohnt, zu reden. Sag, Heiliger Geist, du bist Gott. Du bist mächtig, du bist weise, du bist schöpferisch, du bist liebevoll, du bist kraftvoll. Du wohnst in mir und du willst aus mir herauskommen. Und ich will lernen, mit dir zu kooperieren. Ich will dich kennenlernen. Ich will dir erlauben, mir zu dienen, und dann will ich dir erlauben, dass wir beide zusammen den Menschen dienen. Jesus sagt, wir trinken und dann fließen Ströme lebendigen Wassers von uns, aus der Mitte unseres Leibes. Und Johannes erklärt dann, da gibt einen Kommentar, das sagte Jesus von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist will dich tränken mit der Liebe, der Wertschätzung, der Ermutigung des Vaters. Der Heilige Geist will durch dich fließen zu anderen. Und er hat verschiedene Kanäle und verschiedene Möglichkeiten. Aber er ist imstande, Menschen zu segnen. Er ist imstande, Antworten zu geben. Lerne ihn kennen, verneige dich vor ihm. Bitte ihn, sich zu erkennen zu geben. Warte auf ihn, lerne auf den Heiligen Geist zu warten. Schalt die Glotze ab in Jesu Namen und warte auf den Heiligen Geist. Du könntest so beginnen, dass du dem Heiligen Geist erzählst, was du im Wort Gottes entdeckt hast, was er alles für dich ist. Sag, Heiliger Geist, Jesus sagt, du bist mein Lehrer. Jesus sagt, du würdest mich in alle Wahrheit führen. Wie dringend brauche ich das? Wie bin ich in Gefahr, in fleischlicher Weisheit das Wort zu verdrehen und falsch zu interpretieren? Komm und sei du mein Lehrer. Niemand weiß doch besser, was das hier meint, was hier geschrieben ist, als du. Du bist doch der Autor. Ich sage mal, die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das man nur in tiefer Freundschaft mit dem Autor verstehen kann. Es ist ein besonderes Buch. Wir haben das Buch, aber wir haben das Angebot der Freundschaft mit dem Autor. Und er möchte uns erklären, was er da meint. Und die besten Bibelkommentare sind die Einflüsterungen des Heiligen Geistes. Er will uns die Augen auftun. Er will uns das Wesen Gottes zeigen. Nur durch den Dienst des Heiligen Geistes können wir Gott wirklich erkennen. Nur wenn er uns dient, sind wir aus dieser Gefahrenzone, wo die Seele sich alle möglichen netten, harmlosen und verkehrten Dinge über Gott vorstellt. Er kennt Gott und er will Gott offenbaren. 1. Korinther Kapitel 2, was kein Auge gesehen hat, Vers 9b, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Die normale Art, etwas zu lernen, ob das eine Sprache ist oder ein Musikinstrument oder Mathematik oder irgendetwas, die normale Art ist, die fünf Sinne, Auge und Ohr. Wir sehen Dinge, wir hören Dinge, die anderen Sinne sind auch beteiligt, aber meistens nicht so intensiv. Und dann verarbeiten wir das und ziehen daraus die Schlüsse, machen uns daraus eine Theorie und dann begreifen wir eine Sache. Aber die Dinge Gottes, die er uns bereitet hat, die er denen bereitet hat, die ihn lieben, kann man auf diese Art und Weise nicht kennenlernen. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Er ist der Geist der Offenbarung. Und wenn wir uns an ihn wenden würden und würden nur uns auf der Grundlage des Wortes ausstrecken, Heiliger Geist, zeig uns die Demut Jesu. Zeig uns die Hingabe Jesu an den Vater. Zeig uns die Bereitschaft, lieber zu leiden, als den Vater zu betrüben. Zeig uns dieses Herz, das Jesus hatte für den Vater. Zeig uns das. Wir würden so viel mehr fasziniert sein von Jesus. Und unser Herz würde so viel mehr für ihn schlagen. Wir würden ihn so viel mehr lieben. Und das, was wir sehen, kommt hinein in uns. 2. Korinther 3, 18, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so auf diese Art und Weise verwandelt, wie es in dasselbe Bild, wie es von dem Geist geschieht. Verwandlung, Transformation, das ist unser Thema. Ein Herz, das Gott kennt, das Gott fürchtet, das Ehrfurcht hat vor Gott, kommt durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist lässt uns die Herrlichkeit sehen. Aber wie wenig Verständnis und wie wenig Hunger ist oft da nach der Herrlichkeit Gottes. Jesus sagt, Johannes 17, er betet, Vers 24, er sagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, das bist du und ich, dass die bei mir sind. Halleluja. Wir sollen bei ihm sein, ganz nah bei ihm, nicht weit weg, nicht auf Entfernung, ganz nah, ganz eng, ganz vertraut, bei mir sind. Warum? Oh, was ist das für eine wunderbare Aussage? Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wie viele Jahre habe ich gebraucht, bis ich begriffen habe, Jesus hat eine Herrlichkeit, die ist kostbarer als irgendetwas anderes auf diesem Planeten. Und zweitens, er will, dass ich seine Herrlichkeit sehe. Er will das. Unbedingt. Weil er weiß, wenn ich seine Herrlichkeit sehe, bin ich für seine Pläne verloren. Bin nicht mehr käuflich, bin nicht mehr erpressbar, bin nicht mehr manipulierbar. Wenn ich seine Herrlichkeit sehe, sage ich, oh Gott, wenn ich um eins bitten dürfte, ich will nur noch mehr von dem, sonst ist mir alles andere egal. Das ist, was David hatte. Eines habe ich erbeten, danach trachte ich, alle Tage im Haus des Herrn zu sein, um die Schönheit Gottes anzuschauen. Unsere Bibelübersetzungen sagen Freundlichkeit. Ich weiß nicht, warum sie das tun. Ich nehme an, das hat zu tun mit unserem ganzen religiösen Verständnis von Glauben und eine Idee, dass Gott Schönheit haben könnte, das kommt ihnen irgendwie komisch vor. Das könnte ja noch in Gefühle ausarten, das Ganze. Man könnte ja noch fasziniert sein von einem solchen Gott. Ihr Lieben, das ist der ganze Sinn dahinter. Die Engländer haben keine Probleme, to see the beauty. Die Spanier übersetzen Schönheit, die Russen übersetzen Schönheit, alle übersetzen Schönheit, aber wir kommen daher mit so etwas Flachem wie die Freundlichkeit des Herrn. Ja, die Freundlichkeit ist ein Teil seiner Schönheit, aber seine Schönheit ist so viel mehr, so viel mehr. Und David war verrückt danach. Er hat gesagt, ob ich König bin, das ist doch alles gar nicht so wichtig. Was hier passiert und ob die mich verraten, ob da was ist und hier was schief geht, das ist alles nicht wichtig. Ich will nur eins. Ich will in der Gegenwart Gottes bleiben und die Schönheit des Herrn ansehen, weil da geht's mir gut. Da ist mein Zuhause. Da will ich bleiben. Oh, wenn wir durch den Geist Gottes die Schönheit sehen, ändern sich unsere Prioritäten. unsere Vorstellung, was wichtig ist. Wenn morgen noch ein paar Minuten sind, dann werde ich darüber noch ein paar etwas euch zeigen aus dem Wort Gottes. Der Heilige Geist ist dazu da, den Schleier wegzunehmen, dir die Schönheit des Herrn zu zeigen, dein Herz in Brand zu setzen und dich an ihn zu binden. Die Bindung des Vertrauens und der Hingabe und des Gehorsams kommt nicht mit dem Stock. Kommt nicht, indem uns eingeprügelt wird. Ihr müsst Gott gehorchen, ihr müsst ihm dienen und so weiter. Nein, der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Gott lockt uns mit Offenbarung seiner Güte. Wir sehen ihn und wir sind hin und weg. Wir sehen ihn und wir sagen, Gott, nimm das nie wieder von mir. Mach mit mir, was du willst, aber nimm das nie wieder von mir. Das ist, was Jeremia erlebt. Kannst du dich erinnern? Er sagt, Herr, du hast mich betört. Diesen Job wollte ich nie haben. Jeremia hat einen harten Job gehabt, das wisst ihr. Er hat nur Gericht gepredigt und nie ist das Gericht gekommen, weil es erst später kam. Und keiner hat ihn gemocht. Und er sagt, Herr, du hast mich betört. Du hast mir deine Schönheit gezeigt, so verstehe ich das. Und ich habe gesagt, Herr, hier bin ich bin dein. Was immer du für mich hast, ist mir alles egal. Hauptsache, ich bleibe bei dir und sehe mehr von dieser Schönheit. Der Rest, mach, was du willst. Und er hat gesagt, danke, Jeremia, du wirst Gericht verkündigen. Oh, du hast mich betrogen, du hast mich betört. Verstehst du? Das ist, wie Gott uns in Gefangenschaft nimmt, der Liebe. Ohne das Wort und ohne den Heiligen Geist kann das nicht geschehen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und darum fleht Paulus, er fleht. Du sagst, woher weiß ich das? Ich habe lang genug über diesen Vers gebrütet. Und wenn du über einen Vers brütest, dann kommt der Heilige Geist und gibt dir die emotionale Dimension dieses Verses. Und wenn Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, dann ist da der Schrei des Apostels. Wenn ihr ihn betrübt, dann kann er euch nicht mehr dienen. Und was wollt ihr dann tun für das Reich Gottes? Wie wollt ihr leben? Wie wollt ihr überwinden? Wie wollt ihr die Listen des Feindes erkennen? Ohne den Freund, ohne den Heiligen Geist. Darum bitte, 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 betrübt nicht den Heiligen Geist. Aber wenn du das liest ohne Einflüsterung des Autors, dann liest du, trübt nicht den Heiligen Geist. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Lästerung sei von euch ferne. Lieben, da ist ein Herz. Da ist ein Herzschrei. Da ist eine Sehnsucht Gottes. Was ist denn die Gemeinde ohne den Heiligen Geist? Ein kraftloser Verein. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und Dinge wie nicht vergeben, Bitterkeit, verächtlich reden über unsere Geschwister, sind Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Und die zweite Warnung im Thessalonicher, dämpft nicht oder löscht nicht aus. Löscht nicht aus den Heiligen Geist. Und wie löschen wir den Heiligen Geist aus, indem wir seine Manifestationen ablehnen? Weissagung verachtet nicht. Und ich glaube, dass Weissagung nur steht für eine Form der Wirkungsweise. Und das könnten auch andere Wirkungsweisen sein. Und es ist so ein Jammer, dass es einen zunehmenden Trend gibt in unserem Land, in vielen Gemeinden und immer mehr Gemeinden. Singen im Geist war gestern. Singen im Geist wird abgeschafft. Singen im Geist ist so wichtig. Es ist so wichtig. Und wir sollen das tun. Viel intensiver, viel länger. Ich freue mich über das, was wir hier haben. Aber wenn wir tiefer da hineingehen und alle mitmachen und alle begreifen, hey, jetzt gehe ich mal über meinen Schatten, jetzt höre ich mal auf, Angst zu haben vor meiner eigenen Stimme und Angst zu haben, der Nachbar könnte vielleicht entdecken, ich singe falsch. Ihr Lieben, darum geht's doch nicht. Stufe 1, wir machen erstmal einen fröhlichen Lärm. Da kann keiner was falsch machen.
Und wenn wir darin so richtig frei sind, dann lernen wir aufeinander zu hören und dann singen wir Harmonien. Aber solange wir Angst haben, einen Fehler zu machen und dann uns bemühen, harmonisch zu singen, das muss ja alles schief rauskommen, ihr Lieben. Also sind wir mal ganz locker und sagen, wir wollen einfach nur einen fröhlichen Lärm machen. Und dann im Laufe der Tage und Wochen und Monate in der Versammlung, in der wir sind, dann werden daraus Harmonien werden. Und wir werden Symphonien singen im Heiligen Geist. Wo der Geist Gottes sich bewegt über der Versammlung, wie der Wind über einem Kornfeld. Hast du das schon mal gesehen? Was für ein wunderbares Bild. Das ist für mich immer ein Bild, wie der Heilige Geist über die Versammlung gehen will. Und er bewegt sich und alle gehen mit. Und keiner ist da und sagt, also mir gefällt das nicht und jetzt singen im Geist oder auf einmal jubeln, Alter, das finde ich jetzt blöd, warum soll ich jetzt jubeln, mir ist nicht danach oder irgendwie sowas. Ich rede nicht von Jubeln auf Kommando, sondern ich rede davon, manchmal der Heilige Geist zieht den Schleier weg und wir sehen etwas von Gott und alle mit einem Mal, wow! Und wir sind so begeistert über unser Gott und der Siegesruf erschallt und wow, wir stehen da, Standing Ovations für unser Gott. Das ist Anbetung, ihr Lieben, durch den Heiligen Geist. Aber dafür brauchen wir eine Freundschaft, wir dürfen ihn nicht 6 Tage betrüben und dann sagen wir, jetzt wollen wir aber ein richtiges Holy Ghost Meeting haben. Das kann nicht funktionieren. Freundschaft mit dem Heiligen Geist, beleidige ihn nicht. Wenn du dich vor die Glotze setzt und schaust dir ekelhafte Dinge an, die so schlimm sind, dass Jesus dafür gestorben ist, dann beleidigst und quälst du den Heiligen Geist. Denn Jesus hat gesagt, du gehst zu den Gläubigen und du bleibst bei ihnen. Und manches Mal möchte er weggehen, aber er darf nicht. Und wir zwingen ihn, mit dabei zu sein, während der ekelhafte Drache unsere Seele anhaucht. Und er ist da und muss das alles mitmachen. Betrübt nicht den Heiligen Geist, beleidigt ihn nicht, kränkt ihn nicht, fallt vor ihm nieder, fleht ihn an, bitte sei mit mir, bitte öffne mir die Augen, zeige mir, welche Dinge, welche Worte, welche Redeweisen, welche Pläne, welche Ziele, welche Fantasien, was ist dir einfach ein Abscheu in meinem Leben? Präge mich, erziehe mich, diszipliniere mich, Heiliger Geist. Ich will unter deiner Führung leben. Und das tun wir Tag für Tag. Und dann werden wir ihn mehr kennenlernen. Und er wird uns segnen und wir werden ein Segenskanal für andere werden. Halleluja. Und das ist, worum es geht. Er will von dir fließen in Strömen. Ströme des Segens, der Ermutigung, der Mahnung, der liebevollen Korrektur, der Auferbauung, der Hilfe, der Heilung, der Befreiung, der Weisung. Er will durch dich wirken. Er will durch dich reden. Er will durch dich Menschen segnen. Lerne Gemeinschaft, ergreife seine Hand, lerne Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Suche ihn in dir. Bekomme eine neue Wertschätzung und eine neue Hingabe an das Beten im Geist. Das ist ein wunderbarer Weg, um die Person des Heiligen Geistes kennenzulernen. Lerne, ihn fließen zu lassen. Bete Gott an, zusammen mit dem Heiligen Geist. Bete im Heiligen Geist. Judas sagt, erbaut euch, indem ihr im Heiligen Geist betet. Judas 20, wir erbauen uns. Und dieses griechische Wort dort bedeutet, wir bauen ein Haus. Stein für Stein. Wir bauen ein Haus. Baue ein Haus für Gott. Baue eine Wohnstätte für Gott, wo er sich wohlfühlt. Bete im Heiligen Geist und pflege diese Freundschaft. Du wirst gesegnet sein. Und deine Kapazität, ein Segen zu sein für andere, wird zunehmen. Wird zunehmen. Und dann erlebst du Dinge. Du kannst Dinge erzählen und weißt, Gott ist in deinem Leben. Ja, er kann noch mehr kommen, aber er ist schon da. Und es kann noch mehr geschehen. Wir können noch mehr geweitet werden. und ein größerer Kanal werden, wie er durch uns fließt. Lass uns das neu festmachen. Ich will eine Freundschaft haben zum Heiligen Geist. Ja, wollen wir das? Habe ich euch dazu ein bisschen ermutigt und schmackhaft gemacht? Komm, wir stehen auf. Gott, Heiliger Geist, wir wollen dir sagen, die Tage, wo wir dich übersehen haben, dich missachtet haben, dich ignoriert haben, dich gedämpft haben, sollen für immer vorbei sein. Wir wollen Diener von dir werden, Diener des Geistes. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen eine Freundschaft haben, frei von allen Ängsten und komischen Vorstellungen und religiösen Vorbehalten. Du bist Gott. Du willst Jesus verherrlichen. Du willst durch deine Kraft in uns unser Herz umgestalten. Wie sehr brauchen wir das, dass die Demut Christi, das Erbarmen Christi, das Feuer Gottes und vieles andere hervorkommt in uns. Gott, Heiliger Geist, wir legen uns fest. Wir entscheiden uns. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen verstehen, was dich beleidigt und kränkt. Und wir wollen diese Dinge aus unserem Leben tun. Und wir wollen dir Raum geben. Wir wollen mit dir gehen. Du sollst durch uns fließen und Menschen segnen und Gutes tun. Nimm unser Leben, nimm unser Herz, erinnere uns in den kommenden Tagen und Wochen und Monaten. Erinnere uns, lehre uns, wie wir dich kennenlernen können, wie wir eine Beziehung mit dir aufbauen können, wie du uns der Geist des Rates und der Geist der Weisheit und der Geist der Furcht des Herrn sein kannst. Und wie wir durch dich klar werden, stark werden, unerschütterlich werden. Und ein immer größeres Verlangen bekommen, zur Ehre Gottes zu leben. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Wir lieben dich. Wir werden auf dich warten. Wir werden dir Raum geben, durch uns zu fließen mit dieser wunderbaren Gabe des Sprachengebetes. Danke für dieses kostbare Geschenk. Danke, Gott, Heiliger Geist. Danke, danke, danke. Halleluja, Halleluja. Wenn da jemand hier ist, der noch nicht in Sprachen betet, jetzt ist ein Moment, wo das ganz, ganz einfach ist, da hineinzukommen. Durch das Wort habe ich den Heiligen Geist hervorgehoben und geehrt. Und er ist hier und er fühlt sich wohl und er lagert sich über uns. Und es ist so leicht, in diese neue Dimension des Betens im Geist hineinzukommen. Wenn du das nicht hast, aber haben möchtest und du bist Kind Gottes, du hast gesagt, Jesus soll mein Retter und mein Herr sein und du weißt, du bist von Neuem geboren. Dann sag einfach, komm, Heiliger Geist, fülle mich. Vater, sende den Heiligen Geist in der ganzen Fülle in mein Leben hinein. Und wenn wir jetzt zusammen noch einmal so ganz innig unser Herz neigen und Worte der Liebe sprechen zum Herrn in neuen Sprachen, dann steigst du einfach ein. Der Heilige Geist ist da. Er hört dein Gebet, er ist in dir und er wartet nur darauf, dass du diesen kleinen Schritt des Vertrauens gehst. Sie wurden alle voll des Geistes und sie fingen an zu sprechen, wie der Geist ihnen gab. Und ihr Lieben, er ist treu, er gibt dir. Wenn du sagst, ich will das Sprachengebet und ich will dadurch Gott mehr kennenlernen und ich will sensibler werden für den Heiligen Geist, dann ist er da und er ist treu und er gibt dir diese wunderbare Gabe. Und wir alle zusammen für einen kurzen Augenblick, wir stehen einfach jetzt vor ihm, vor dem Herrn Und wir halten Händchen mit dem Heiligen Geist und lassen einmal eine Sprache der Dankbarkeit und der Wertschätzung und der Liebe aufsteigen zu unserem wunderbaren Jesus. Und du steigst einfach mit ein, heute zum ersten Mal. Und das kannst du dann immer wieder tun. Wenn du einmal durch bist, ist es da für immer. So lass uns ihnen einmal unsere Liebe ausdrücken in Sprachen. Prachama sunda stata praga jalta skaltos da bardaya jevra khotim rasindos vokhais kot ami amerkus e beltardaya la jalta loliet agdevi osimbra atolidiando ravrasiono mosunai me quattololo pierda basaldo ravvast kuchadra Am pokritiri at perkaya, lencela dalo, wajen talpus kuta rada la dia, gievolor yes indas dala patra, por yes annika la diarda, hokas yelo kat yen pande bosaya, eve kwasika tamale yo rabo churaya, O vatikia surella certa bassina tora e viel cucusi popa traio musura revo asciuto allela boa o che cenda kirara la boha o wunderbarer Jesus wir lieben dich unser Gott wir werden dich erkennen wir werden dich mehr lieben wir werden Herzen haben die brennen die Hunger haben nach dir die verlangen nach dir mehr als nach den Vergnügungen der Welt danke für dein Werk an unseren Herzen Und wir geben uns dazu hin und wir empfangen es. Wir empfangen ein Werk an unseren Herzen, das tiefer und weiter wird von Mal zu Mal. Und wir geben dir alle Ehre. Halleluja. 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Halleluja. Seid gesegnet.